Ich bin mein ganzes Leben so gern Hochsprung gefahren. Und mir war nie schlecht. Und jetzt wird man so schwindelig. Ich kann auch beim Duschen die Augen nicht zumachen. Ja? Man, ganz cool schaut es aus, wenn ich mit der Schwimmbrille duschen gehe. Ja?
Liebe, so steht es auf kitschigen Wandkalendern, wird größer, wenn man sie teilt. Bei Schmerzen, Wut und Hilflosigkeit ist es genau umgekehrt. Daher gibt es Kurvenkratzer, daher gibt es unseren Podcast Let's Talk About Krebsbaby. Hallo, hallo. Heute ist ein wundervoller Tag. Einfach so. Und der Tag ist deswegen wundervoll, weil ich einfach mich gut fühle. Ich habe keine Beschwerden heute. Ist viele Jahre eine Seltenheit gewesen. Heute geht es mir einfach gut und deswegen ist er wundervoll. Ich würde mich ganz gern über das Thema Langzeitfolgen unterhalten, weil ich da eine Gesprächspartnerin gefunden habe, die wirklich unpackbar viele Jahre Erfahrung mit dem Thema Krebs hat. Die Christa, sie wird es uns dann heute eh noch erzählen, hat verschiedenste Krebsdiagnosen durchlaufen und ist Spezialistin, weil sie Nebenwirkungen von den Nebenwirkungen hatte und hat aber in dieser ganzen Phase weder ihren Humor verloren, noch ihre Zuversicht verloren, noch ihren Optimismus verloren. Und ich kann nur sagen, jedes Mal, wenn ich sie treffe, gehe ich in die Knie vor dieser Frau, weil sie einfach neben inspirierend ein wirkliches Vorbild ist für das, wie man mit dem Thema Krebs umgehen kann. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, wenn ich über Langzeitfolgen reden will oder über Coping-Strategien reden will, muss ich die Christa anrufen, muss mit der Christa reden und muss das mit der Welt teilen, was die Christa so von sich gibt. Ich merke, ich verzettel mich gerade in der Beschreibung von der Christa. In Wahrheit hören wir jetzt nachher eh ganz genau, was die Christa alles zu erzählen hat. Und davon gibt es viel. Ich freue mich persönlich schon auf das Gespräch mit ihr, weil ich bin mir sicher, dass ich mir selber was mitnehmen kann. Und vielleicht ist ja auch was für dich dabei. Ja, hinein mit uns ins Vergnügen, hätte ich gesagt.
Ja, passt.
Christa, du Liebe. Aus den letzten Jahren bist du ja gar nicht mehr wegzudenken, muss ich ehrlich sagen.
Oh, super, danke.
Das hat sich echt ergeben. Wir versuchen ja, dass wir irgendwie auf allen Kanälen ein bisschen so diesen Lebensumstand Krebs erklären, gell? Und ich bin aktuell jetzt mit der Folge da auf der Suche, dass wir irgendwie uns darüber unterhalten, was gibt es für Coping-Strategien. Das heißt, was gibt es für Bewältigungsstrategien, wenn man mit einem bedeutsamen, ganz schwierigen Thema zu tun hat oder so einem Lebenseinschnitt, wie das jetzt eine Krebsdiagnose ist, wie kann man noch damit umgehen? Und da bist du natürlich, wie wir uns darüber unterhalten haben, mit wem könnte man denn eigentlich in dem Ganzen reden, als allererstes du eingefallen?
Oh, das lieb.
Ja, weil ich meine, ich kenne auf der einen Seite wenige Leute, die erstens einmal so viele Jahre Erfahrung mit dem Thema haben und andererseits diese Leichtigkeit und Fröhlichkeit trotzdem noch leben.
Ja.
Und also ich meine, ich verstehe schon, dass es nicht immer leicht und fröhlich ist, aber das ist das, was du ausstrahlst.
Danke. Ich hoffe. Sagen wir es mal so, ich hoffe.
Magst du mal ganz kurz ausholen, was eigentlich alles auf dem Weg daher, weil du hast ja, ich weiß nicht, 48.000 verschiedene Diagnosen.
Schon 96 habe ich meine erste Krebsdiagnose bekommen, das war Gebärmutterhalskrebs mit Scheidenboden. Damals war es auch so, weißt du, ich habe niemanden gekannt, der Krebs hatte. Ich habe so eine Freundin gehabt, die in einem Säuglings-, im Matna-Markow-Kinderspital gearbeitet hat, auf der Säuglingsabteilung. Die habe ich dann angerufen und der habe ich das vorgelesen und habe gesagt, es gehört einer Freundin von mir, hilf mir, was tue ich mit der? Und die hat gesagt, sofort ins Spital und einen neuen Test machen lassen, das kann einmal nicht so gut sein. Ja, dann war aber der Papp schon höher als wie bei der Erstuntersuchung. Folgedessen hat es geheißen, ich muss operiert werden. Damals war es eigentlich nur, weil im Spital zwei Frauen gesessen sind, die sich unterhalten haben und erklärt haben, andere Männer haben gesagt, sie sind dann keine Frauen mehr. Und für mich war das so ein Ding, was du Scheiß, bin ich dann keine Frau mehr. Ja, wenn sie mir jetzt die Gebärmutter entfernen. Und habe damals das Glück gehabt, dass ich einen Chef vom Rudolfspital in Grünberger gehabt habe. Und wir haben einen Zettel erstellt mit, was ist gut und was ist schlecht. Ja, und das Schlechte war eigentlich nur die Operation, dass dann 6 Wochen so viele Dinge nicht tun darfst. Nicht schwer heben und nicht schwimmen und nicht baden und kein Geschlechtsverkehr. Und dann kann man die guten Dinge, ja. Brauchst nie wieder Pille, du brauchst keine OP, das ist alles Geldgeschichte, ja. Kannst auf Urlaub fahren, wann immer du möchtest, Sex, wann immer du möchtest, weißt du, du musst auf nichts aufpassen. Haben wir gedacht, das ist eigentlich, wie doof waren die, ja. Also war überhaupt keine Frage, außer damit. Ich habe nicht wirklich, ich habe damals zwar eine Chemo gekriegt, aber die war auch nicht so dramatisch. Also zumindest habe ich sie damals, glaube ich, auch nicht so empfunden. Und 2003 war es dann so, dass ich einen Knoten in der linken Brust gespürt habe. Sie haben festgestellt, 2 Tumore in der linken Brust, die auf einer Linie gelegen sind. Und ja, da gab es Strahlentherapie, war in Kaiser Franz Josef, war echt super. Sie haben damals gefragt, ob du dann Psychologen brauchst. Nein, ich brauche keinen Psychologen. Und der war aber sehr geschickt und hat gefragt, Entspannungsübungen. Und haben wir gedacht, ah, das ist gut. Ich war schneller beim Psychologen, als was ich schauen habe können. Und darum glaube ich, dass das auch sehr wichtig ist, weißt du. Auch wenn man immer glaubt, man kann, stimmt eh alles selber. Und, aber ich glaube, dass es trotzdem ganz gut ist, wenn man mit seinen Gedanken dann auch nicht so ganz allein ist. Ja, wie ich munter bin geworden, war natürlich, was denn mein erster Blick ist, sie noch da, ja, sie war da, ich war sehr glücklich darüber. So, dann gab es wieder, war alles weg, war alles super, war alles klasse. Hab noch immer niemand kennt, der Krebs gehabt hat, so wirklich, oder sehr darunter gelitten hat. Und 2006 war ich bei einer Kontrolluntersuchung. Aber es ist mir eigentlich, also das habe ich vorgehabt, aber eigentlich ist mir passiert, dass ich zu Hause zusammengefallen bin und bin dann ins Spital gekommen, ins Rudolfspital. Und da haben sie festgestellt, dass ich, das nennt sie Papille nach Wippel, also da ist der Krebs über, der liegt über Magen, Zwölffingerdarm, Bauchspeicheldrüse, Lebergalle und Darmkrebs. Und das war schon sehr dramatisch. Also da war, was die große Aufregung im Spital. Auf einmal bin ich vom Gang in ein Einzelzimmer gekommen, habe zwar Tabletten gekriegt. Am Abend ist mir dann total schlecht gegangen. Ich habe alles gehabt, was man sich so vorstellen kann. Nervenzusammenbruch, Kreislaufkollaps, Schüttelfrost. Meine beste Freundin ist dann gekommen, die ist die halbe Nacht bei mir im Spital gewesen und hat mich eigentlich im Arm gehalten. Und bin dann operiert worden, war dann ein paar Tage auf der Intensivstation und ich aber gewusst, das ist nicht ohne. Ja, also aufgrund, so wie es mit mir umgegangen sind, weißt du, war das ganz eine andere Geschichte. Ja. Und meine Mutter hat dann aber gehört am Gang, dass sie gesagt haben, also ich wäre sicher nicht heimgekommen. Sie haben über 10 Stunden operiert und ja, ich habe dann auch alles gehabt, was du so im vorstellst, was du unterschreibst am Zettel, Gallenfistel. Und ich bin mit 98 Kilo ins Spital gegangen und bin mit 55 aus dem Spital rausgekommen. Habe nichts zum Essen und nichts zum Trinken gekriegt, nur so einen weißen Beutel, auf den war ich dann allergisch. Folgedessen war das halt alles nicht so einfach. Ich habe dann ganz eine schwere Chemo gekriegt, wo dann die Nebenwirkungen halt auch sehr heftig waren. Durch das, dass ich so viel angenommen habe, war die, du hast nichts, du hast keine Muskulatur mehr und du hast keine Kraft mehr. Und die Emily war damals 2,5, meine Enkeltochter, was die, die ist mit mir im Bett gelegen und die hat mich gefüttert und das hat ja alles nichts geschmeckt, ja. Was die, Hunger habe ich sowieso nicht gehabt und es war dann auch so, was die MC hat mir damals so ein cooles Winnie-Pooh-Pflaster auf eine riesige Narbe geklebt, damit ich schneller gesund wäre. Und dann ist es wieder relativ den Umständen entsprechend gegangen. Und 2007 bei einer Kontrolluntersuchung haben sie festgestellt, dass ich rechts in der Brust 2 Tumore habe, aber auf unterschiedlichen Stellen. Also das Ganze jetzt sind aber wieder von vorn, also operieren, Streuentherapie, wieder St. Josef, weil dort war ich so zufrieden und das war echt toll. Das war okay. 2009 bei der Kontrolluntersuchung haben sie festgestellt, Metastasen in der Lunge. Das war für mich meine geilste Geschichte, ja. Was du, wo ich mir gedacht habe, es ist unglaublich, was dir als Patient widerfährt, wenn du mit Ärzten zu tun hast. Ja. Ging mit meiner CD dort, wo sie mich hingeschickt haben. Und der saß hinter seinem Laptop und hat dann reingeschaut und hat das, dann kam so, wann war die OP? Ich, welche? Na, Krebs. Ich, welche? Na, Brust. Weißt du, so ganz echauffiert, weil ich da überhaupt hinterfrage, ja, weil man hat doch zu wissen, was er möchte. Und ich habe gesagt, welche? Und er hat gesagt, was heißt das? Und ich habe gesagt, Gott gab mir zwei. Und, sage ich, beide operiert. Also, was ist jetzt? Und dann hat er sich bemüßigt gefühlt, mit mir zu sprechen. Und dann hat er gefragt, wieso, welcher Krebs? Habe ich gesagt, ja, ich habe mehrere. Nicht? Ich meine, ich bin ja kein Arzt. Ja? Ich bin Patient und ich habe einen Namen, ich bin keine Nummer. Ich bin wirklich Fleisch und Blut. Und das war am Donnerstag und am Montag war ich im AKH und haben sie mir operiert. Und ja, dann gab es halt wieder Chemo. Und dann war Gott sei Dank eine Zeit lang eine Ruhe. Und 2015 haben sie festgestellt, dass ich bei der Kontrolluntersuchung wieder, bei einer Kontrolluntersuchung, weil dazwischen war ich immer brav, dass ich rechts zwei Tumore habe in der Brust, links einen und je einen auf die Eierstöck. Und dann haben wir eigentlich nur diskutiert, es kommt alles weg, das ist ganz klar, aber in einer Operation, keine zwei. Weil zuerst haben sie gemeint, sie machen zwei, aber ich gesagt, sicher nicht, mir fehlen eh so viele Worte und ich habe oft wirklich totale Wortfindungsstörungen, das total doof ist und du aber weißt, was du sagen willst, ja? Und du siehst auch, wenn du die Augen zumachst, das Bild vor dir und dann gibt's kein Wort dazu, ja? Dann musst du suchen, was kennt er statt Sessel zum Beispiel, was der Hocker, Stuhl, Sitzgelegenheit, irgendwas fällt dir dann schon ein, ja? Der Krebs ist es nicht. Der Krebs ist nicht das große Problem mehr. Und ich glaube auch nicht bei allen anderen Krebspatientinnen und Patienten, sondern es sind diese Nebenwirkungen, die du dir effektiv einheimst. Ja? Ob es jetzt der Fatigue ist, wo ich lange nicht gewusst habe, ich konnte mit dem Wort ja gar nichts anfangen. Ja? Polyneuropathie. Bei mir, ich habe jetzt mittlerweile Polyneuropathie in der linken Hand, das bis zur Schulter aufgeht. Das heißt, ich schlanke mich weg. Wenn ich ein Foto machen will, muss ich schreiben, Kuti, halt mir die Hand. Also, so geht's. Bin Diabetiker geworden, weil einfach durch die Magenoperation und Darm und so, was, da kann ich viele Dinge nicht essen. Ja, irgendwo musst du aber deine Energie herholen. Das war halt für mich auch zum Teil Zucker. Und du weißt aber dann nicht, auf was, wem gibst du die Chance? Das ist voll blöd. Ja.
Wie gehst du mit deiner Angst um? Also ich meine, das ist ja offensichtlich, hast du ja jetzt lernen müssen, dass eine Wiedererkrankung ja ein mögliches Szenario ist. Wie tust du da?
Also Angst, so wirklich Angst habe ich immer nur, so wie jetzt da, wenn es so zum 1. Dezember zugeht, wenn ich PETs kenne, dass ich mir denke, scheiß, hoffentlich finden sie nichts. Aber so habe ich nicht wirklich Angst, wenn ich ehrlich bin. Also Angst, ich weiß es nicht. Vielleicht ja, ich kann es vielleicht nur nicht in Worte fassen, wenn ich ganz ehrlich bin.
Wenn man jetzt auf die Angehörigen-Sicht geht, dann ist das eigentlich etwas, was man durchaus auch denen da draußen ein bisschen mitgeben darf. Also ich bin da immer ganz dankbar, wenn das angesprochen wird, weil Angehörige sind ja in ihrer Machtlosigkeit, die übernehmen dann sehr viele Gefühle, die man eventuell selber haben müssen. Siehst du das auch so?
Also ganz sicher. Also ich glaube, dass wenn du, wurscht, ob das jetzt Partner, Partnerin, Eltern, Kinder sind, ja, es ist ja ganz egal, mit wem du sehr eng zusammenlebst, glaube ich immer, dass der Angehörige der ist, der krank ist. Weil um den kümmert sich keiner. Ja? Der hat dann nicht die Möglichkeit, betreut zu werden. Es gibt nach wie vor nicht wirklich Stellen jetzt, wo du als Angehöriger hingehen kannst und sagen kannst, Freunde, ich bin Angehöriger, mir geht's beschissen. Ja? Mhm. Und dass man es wirklich auch annehmen kann oder darf oder soll oder sollte. Ja? Aber das betrifft sicher nicht nur den Krebs.
Nein. Was glaubst du, was sollte man am ehesten fordern, wenn man jetzt sagt, man kommt als Krebspatient, Krebspatientin ins Krankenhaus? Was denkst du, was wäre am wichtigsten, was man für sich selber organisieren sollte?
Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass Psychologinnen, gerade auf Krebsstationen, sich einfach vorstellen und sagen, ich bin da, es gibt die Möglichkeit, es gibt die Möglichkeit und es gibt die Möglichkeit. Und schauen Sie, da gab es Broschüren. Also ich hätte mir gar nicht vorstellen können, dass wir die helfen könnten. Und wurscht, ob es jetzt Kurvenkratzer ist, ob es Europadonna ist, ob es die Krebshilfe ist. Ja? Du brauchst irgendwem, der dich darauf hinweist. Ja. Und ich glaube, dass es genauso wichtig wäre, dass man die Angehörigen mit hineinnimmt, denen die Möglichkeit gibt. Und du weißt, mein großes Anliegen sind immer die Kinder. Weil ich merke das immer wieder und sehe das auch immer wieder, wie schlimm das ist, dass Kinder außen vor gelassen werden, weil man sie ja nicht, ich weiß nicht, wie man dazu sagt.
Belasten will.
Genau. Wie diese große Operation, also mit Entfernen der Brüste. Ich habe mit der Emily drüber geredet und ich habe mit dem Lauren drüber geredet und der Lauren war damals 5 und für den Lauren war das irgendwie so eine coole Geschichte, weißt du, der hat einfach nur gesagt, du machst da nichts draus, gehst ins Spital, die schneiden es runter, dann tun sie es reparieren, weißt du, so wie eine Glühlampe, dann schraubt man es wieder ein, ja, dann nahm es das halt wieder an. Ja, und ich habe gesagt, ja, aber Lauren, so funktioniert es nicht. Das ist blöd. Ja? Und dann hat er gemeint, weil er im Fasching war er als Sheriff und da hat ihm die Marie-Christine sein Bord aufgepickt. Ja? Und der Kleber hat weh da beim Abnehmen. Und er hat gesagt, er wird sowieso Erfinder und er findet einen Hautkleber, der nicht weh tut. Und dann kriege ich so weiche Polster. Dann habe ich gesagt, dass ich Brüste habe. Hat er gesagt, nein, damit er auch liegen kann, wenn er bei mir ist. Wenn wir miteinander im Bett liegen. Ja? Und darum glaube ich, dass es, weißt du, man darf es halt nicht dramatisieren. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, oh, stell dir vor, ich habe Krebs und wenn ich zurückkomme, ich habe keine Brüste mehr. Das soll es nicht sein. Aber dass man ihnen schon sagt, Leute, Kinder, Erwachsene, Freundinnen, Freunde, ja, und ich funktioniere nachher nicht mehr so, wie ich vorher funktioniert habe. Ja. Ich kann leider nicht mehr so viel Hochschaubahn fahren, wie ich es gern tät. Ich bin mein ganzes Leben so gern Hochschaubahn gefahren. Und mir war nie schlecht und jetzt wird man so schwindlig. Ich kann auch beim Duschen die Augen nicht zumachen. Ja? Man, ganz cool schaut es aus, wenn ich mit der Schwimmbrille duschen gehe, ja? Damit ich was sehe.
Man hilft sich dann halt, oder? Also das ist dann halt, so ist dann halt.
Ja, genau. Aber es sind Peanuts.
Ja. Hast du Lebensqualität?
Na, aber hallo? Die macht man sich selber. Lebensqualität macht man sich selber. Die kriegst du von niemandem.
Woran erkennst du?
Lebensqualität ist zum Beispiel das Gespräch mit dir jetzt. Das ist Lebensqualität. Die zu sehen, dir in die Augen schauen zu können, das ist für mich Lebensqualität. Mit meinen Enkelkindern irgendeinen Blödsinn zu machen, weißt du, das ist Lebensqualität. Hinauszugehen, weißt du, jetzt aufgrund von Corona, weißt du, hat mir letztens wer erklärt, wie sehr er eingeschränkt ist, ja. Und ich sage, wie meinst du das jetzt? Naja, stell dir vor, und das geht alles nicht. Und ich sage, pass auf, ich gehöre zur Risikogruppe, ja. Hoch 3. Ich schütze und schaue auf mich, das ist keine Frage. Ich würde nie ohne Maske außer Haus gehen, auch wenn ich einkaufen gehe, weil ich gehe selber einkaufen. Ich bin jemand, ich muss das sehen, ich kann leider nicht sagen, ich hätte gerne ein paar Erdbeeren und dann sehe ich die nicht und dann sind die Quatsche, kriege ich die Krise. Ja, also ich muss das sehen. Ich kann mir auch nicht jetzt in Zeiten wie diesen ein Gewand übers Internet bestellen. Ich muss das angreifen, ich muss schauen, ist der Stoff gut, schaut die Farbe an mir gut aus. Also das heißt, ich kann vor die Tür gehen. Ich kann auch meine beste Freundin treffen. Wir haben halt 1,5-2 Meter Abstand, aber wir quatschen mit WhatsApp oder Zoom oder was auch immer, was dem machen wir halt so Videocalls, damit wir uns halt sehen. Meine Enkelkinder, die rufen mich fast täglich an und weißt du, der Laurin, das ist so unser Schmusebär, der dann immer sagt, Omi, ich vermisse dich so. Und Omi, ich hab dich so lieb. Und Omi, weißt du, gell, wir zwei, sage ich, ja, Laurin, aber da müssen wir jetzt noch durch. Aber was ist Lebensqualität? Weißt du, wenn du dich einschränkst, wenn du in der Früh aufstehst, ja, die meisten lachen über meinen Satz, wenn ich sage, weißt du, das Schwierigste in der Früh für mich ist aufstehen. Weil da tut mir der Körper so dermaßen weh, dass ich überhaupt dann nicht die Füße am Boden stehe. Wenn mir einer senkt, dann muss ich denken, ich habe Minimum 3 Promille, bis dass ich am Klo gefallen bin. Ja? Aber weißt du, ich weiß, ich lebe. Es gibt mich. Ja? Und Lebensqualität ist, in einer Gruppe von Menschen sein zu dürfen, Geschenke zu bekommen, mit denen man nie in seinem Leben gerechnet hat, liebe Martina, du weißt. Ja. Dein Geschenk ist für mich noch immer, ich schaue immer wieder die Fotos an, ich schaue mir immer wieder die Videos an, wo ich mit meiner Beiwagenmaschine habe dürfen, 2,5 Stunden durch Oberösterreich gucken. Das war Wahnsinn. Und 100, das darfst du gar nicht laut sagen, mit 140 sind wir Bergstraßen taufe. Voll geil! Weißt du, das ist Lebensqualität. Weißt du, was ich meine?
Voll cool ausgeschaut. Da.
Ich finde es so toll, dass es jetzt diese Gruppen gibt im Facebook. Ob es jetzt Brustkrebs ist, ob es deine Gruppe ist, Kurvenkratzer, ob es Brustkrebs für Angehörige. Weißt du, dass du anderen Mut machen kannst, dass du einmal sagen kannst, hör mal, zu mir ging's abgeschissen. Was ich ganz toll gefunden habe, war, es wurden 12 Frauen auserwählt, die in einem Buch jetzt erschienen sind, das Mutmacherinnen heißt, und wir leider Gottes aufgrund von Corona nur wirklich wir 12 waren und der engste, aller engste Kreis, also keiner von den Angehörigen, das bei sein durfte im Parlament, wo das Buch vorgestellt wurde. Aber was mich zum Beispiel so fasziniert hat, war, dass Leute, die keinen Krebs haben, mich angerufen haben und gesagt haben, kannst du mir so ein Buch besorgen? Ja? Weißt du, wenn jetzt jemand, der selber Krebs hat und sagt, du, ich möchte gern lesen, ja? Aber es kam auch dann im Facebook aufgrund der Mutmacherinnen als Gruppe so viele positive Rückmeldungen, ja. Boah, was habt ihr geschafft? Und was der, und es braucht sich aber keiner genieren, weißt du, wenn du heute sagst, du hast Angst, dann hast du Angst und du darfst das auch haben, Martina. Du darfst Angst haben, ja. Und ich finde das voll gemein, wenn irgendein Trottel daherkommt und sagt, na, geh. Jetzt hast du das eh schon so lange nicht gehabt. Wie kannst du da noch Angst haben?
Ja. Nein, das ist auch, also ich meine, ich sage jetzt einmal, da bin ich auch sehr pragmatisch in der Herangehensweise, weil da denke ich immer, du, mein Klettergurt ist gerissen, nicht deiner, und du sagst mir jetzt, ich soll mich wieder reinsetzen. Also, und keine Angst dabei haben. Und wenn die daherkommt, weil ich halt meine Ressourcen woanders aufgebraucht habe, dann ist so. Ich für meinen Teil habe einfach gelernt, wie ich damit umgehe. Ich erkenne mich jetzt einfach, ich weiß, wann es losgeht und ich fange an mit Affirmationen arbeiten oder ich mache Sport. Also Bewegung ist tatsächlich etwas, was mir mit der Angst am meisten hilft, weil dann merke ich, was mein Körper kann. Also dann merke ich, dass er wieder was aushält, weißt, dass er sich einmal, keine Ahnung, ich bin halt auch Kitesurferin, das muss man ehrlich gesagt auch dazu sagen, das ist jetzt nicht so der Allerweltsport. Und wenn mich dann nachher irgendwie der Wind ins Wasser streckt und unerwartet und ich mir denke, puh, dann, und aber gleichzeitig dann stolz bin, dass das mein Körper plötzlich, genau. Also kann einfach offensichtlich, gell, und da merke ich dann auch, okay, nein, ich bin eh gesund, also ist eh alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung, weißt, also ich muss das nur dann wieder erleben, dass mein Körper wieder stark ist und dass einfach was kann.
Ja, aber das ist so wichtig, weißt du, es ist so wichtig, dass du Dinge, die dir das Leben ein bisschen einengen. Bei mir sind es, ich kriege Brustkorbkrämpfe, die ganz schlimm sind.
Ja, ich kann mich erinnern, dass das
wo keine Luft kriege. Mittlerweile weiß ich, so wie du sagst, das Herangehen. Ich weiß, ich muss mich relativ grad hinlegen. Ich muss schauen, dass ich so gut wie möglich atme. Und da tun wir dann die anderen laut, ja, weil die ja gar nicht, glauben jetzt, dass du stirbst, ja. Aber natürlich, das ist dann halt so eine Geschichte, wo ich mir denke, wenn ich das nicht hätte, das war ja super. Und das kannst nicht, das bahnt sich nicht an, sondern das ist da. Du merkst, scheiße, es wird schlecht und es ist schon da. Mhm. Also ich versuche noch da schon zu atmen, aber das halt genau nichts, ja.
Fürchtest du vorm Sterben? Wenn du es jetzt so beschreibst, wie ich könnte,
nein.
Stell dir mal das Sterben ein bisschen so vor.
Nein,
scheiße, jetzt ist da und dann ist es schon soweit.
Nein, weil da, also ich gehe davon aus, ich bin so eine Gute, ich komme in den Himmel.
Nein, ja, gut.
Nein, das ist, wo ich hinkomme, ist mal, aber weißt du, da oben gibt es genug Menschen, die schon da sind. Und ich weiß, ich gehe nicht wohin, wo ich ganz allein sein will. Das war für mich schlimm. Ich bin kein Mensch, der gerne allein ist. Ich war auch jemand, wenn ich allein war, der in einer WG wohnt hat und nicht allein an einer Wohnung. Also, aber vor dem Sterben, nein, ich habe Vorstellungen, wie mein Begräbnis anrennen soll. Weißt du, das, ich weiß, welche Lieder ich haben will. Und da gibt's
hast du das schon bestimmt? Also hast du das schon weitergegeben?
Ja, aufgeschrieben. Ja. Weil man, schau, das kann in, ich meine, ich möchte nur 20 oder 30 Jahre leben, wenn man jetzt bei 64, 94, ja, war nicht schlecht. Aber es kann morgen sein, ja. Und es gibt da gibt's eine Gruppe, die heißt Chantmal. Und da gibt's ein Lied, das heißt Zum Geleit. Mhm. Das ist
deins.
Bist du Depp? Das musst du einmal anhorchen. Ja. Weißt du, wo es zum Beispiel singen, willst du mich hören, dann geh zum Wasser und lausche dem Wasser. Ja? Willst du mich sehen, schau in die Sterne. Ja? Nein, vom Sterben Angst. Ich möchte gern leben. Also das ist es nicht. Ja? Aber Angst? Nein, das habe ich eigentlich nicht. Weißt du, ich glaube, dass Humor ganz eine große Geschichte in unserer Krankheit ist, Martina.
Ja, du sprichst was an, auf das hätte ich dich sowieso noch ansprechen wollen, weil ich nehme dich als eine Person wahr, die sehr, sehr viel Humor beweist.
Ich hoffe.
In so vielen Lebenssituationen und von dir gehe ich immer wieder in die Knie, ich muss wirklich so sagen, weil du einfach Sichtweisen heranschleppen kannst, die mir auch wirklich weiterhelfen, oft. Gibt es Leute in deinem Umfeld, die mit dem schwarzen Humor, den du ja wirklich nicht verstecken kannst, ein Problem haben?
Aber genug. Genug. Das hat nicht nur was mit der Krankheit zu tun. Also ich habe sehr jung geheiratet. Also ich habe meinen Mann 3 Monate gekannt, dann haben wir geheiratet und innerhalb von 14 Monaten haben wir alles erledigt gehabt von Kennenlernen, heiraten, Kind kriegen, Wohnung, ja.
Tipptopp. Das war aber vor wie vielen Jahren?
Also wir haben jetzt am 27. November haben wir unseren 44. Jahrestag und heuer im September haben wir unseren 43. Hochzeitstag gehabt, ja. Und wenn der Kurti, wenn wir bei der Ampel gestanden sind und er stand vor mir, dann habe ich immer gesagt, bitte pass auf, gell, hoppala, ist gleich passiert und weißt du, ich habe dann schöner wohnen und reich bin ich auch, weil weißt du, er war Beamter. Also, und wenn du zu jung bist, hast du Schulden, weißt du, da waren auch alle Schuldenwecker gewesen. Mit denen hat keiner umgekehrt, ja. Aber ich muss sagen, es wird immer weniger, die nicht damit. Weil ich glaube, weißt du, die mich kennen, die wissen es ganz einfach und ich glaube, dass auch viele daran lernen, dass man mit Humor Situationen einfach verbessern kann. Jetzt nicht, weißt du, ich würde nie untergriffig sein, ich würde nie unter die Gürtellinie gehen, ja. Aber ich finde, man kann auch manches Mal sagen, hör mal zu, ja. Ich meine, haben Sie da jetzt eingebrochen? Was ist los mit dir?
Gestern hast du gesagt, ich glaube, der hat einen Treffer gehabt.
Ja, genau. Du hast gesagt, wir müssen schön sprechen. Ja, man dachte, das muss. Nein, aber weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass wenn man befreundet ist, wenn man wirklich gut befreundet ist, ja, dann muss man einmal sagen können, hör mal zu. Ich verstehe, dass du Angst hast. Ich verstehe, dass das und das ist. Ja, aber du musst jetzt die Arschbacken zusammenkneifen und da müssen wir jetzt durch. Ja, ja. Und ich glaube, was du dieses Dramatische ist gar nicht meins. Weil ich sage auch immer, weißt du, mein Zimmer hat nur zwei Ecken. Eine Ecke ist dafür da, dass du hinstößt und jammerst und jäherst und weinst und wie arm. Und das andere ist, da lachen wir drüber. Ja, und wir schauen nach vorne. Ich schaue auch gern zurück. Also so ist es nicht. Das ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich würde nicht gern zurückschauen. Und es gibt viele Dinge, die einfach schön waren, die halt jetzt nicht mehr so. Aber was der viel hat auch mit Alter zu tun. Weißt du, erst wir gingen, der Kopf weiß es manches Mal nicht. Ja.
Wir sind knapp über 30.
Ah, okay. Ja, genau. Aber manches Mal ist der Kopf noch unter 20. Ja. Das ja, ist ja, das große Problem. Das Problemchen, ja. Aber ich denke mir, weißt du, es bringt nichts. Weißt du, ich bin draufgekommen, für mich verändert das die Situation nicht. Es macht mich nur noch kränker.
Ich habe wahrgenommen, dass also Humor halt dabei hilft, dass man auf eine andere Art das Thema besprechen kann.
Weißt? Ja, ja.
Und zwar auf eine Art und Weise, wie einem das auch eventuell sogar die Angst nimmt.
Ja, und weißt du, man kann über manche Dinge einfach lachen.
Wenn du da zurückschaust, was glaubst du, was war der größte Herausforderung?
Die größte Herausforderung bei der Krankheit ist, du selbst zu bleiben. Und das glaube ich schon, das ist dass ich weiß, wer ich bin, mich nicht verbiegen muss. Mhm. Das ist eine große Herausforderung. Weil ich glaube, die anderen erwarten ganz andere Dinge von dir.
Was würden die erwarten oder was denkst du?
Ja, du schaust gut aus, ja. Du schaust nicht krank aus. Also folgedessen kannst du nicht krank sein. Folgedessen hast du alles das zum Tun, was du vorher gemacht hast, ja. Und du schaffst das aber nicht mehr. Ja. Heute putze ich ein Fenster, dann gehe ich liegen. Ich meine, mittlerweile putze ich wieder zwei, aber putze nicht alle. Und das einer begreiflich zu machen, ist, glaube ich, sehr schwierig.
Hast du einen Tipp für die Kommunikation mit Angehörigen?
Sprecht's miteinander. Bitte. Wirklich. Es ist mir so ein großes Anliegen. Und nämlich auch zu sagen, du, heute geht's mir nicht gut. Ja? Weil der andere kann's nicht wissen. Der andere kann nicht wissen, dass der heute nicht gut geht. Ja? Weißt vielleicht gerade gut ausschaust. Ja? Aber ich habe auch gelernt, zum Beispiel, wenn mir wer gefragt hat, wie es mir geht, habe ich gesagt, also körperlich geht's mir heute total schlecht. Aber seelisch geht's mir total gut, weil ich jetzt gerade mit dir telefonieren kann oder dich gerade getroffen habe oder weil ich in der Arbeit sein darf.
Das heißt, du grenzt da ab zwischen Körper und Seele.
Ja, das habe ich gelernt.
Das ist eine schlaue Idee, ja.
Weil das meistens nicht zusammenpasst.
Ja.
Und für die anderen schon gar nicht, weil du schaust gut aus. Und weißt du, du darfst da für viele darfst nicht lachen, ja, weil du bist krank. Und du hast diese Verpflichtung, krank auszuschauen. Weil wenn du so krank bist, wie wir sind, ja, dann musst du krank ausschauen. Und dann, du darfst nicht Blätter herreden und du darfst jetzt nicht kudern und lachen und du darfst nicht, ich weiß nicht, auf einen Ball gehen oder ich glaube, weißt du, Krebs ist nur immer ein Teil der Gesellschaft, wo du sterbenskrank bist, also im Spital liegst, wenn du da jetzt irgendwelche Dinge anschaust, Sendungen, Serien, dann liegen alle todkrank drinnen, abgemagert bis aufs geht nicht mehr. Und dann noch diesen Gesichtsausdruck dazu, weißt du? Aber ich weiß nicht, ob du es anderen vermitteln kannst.
Ich nehme wahr beim in der Arbeit mit Kurvenkratzer, dass wenn andere Leute, die mit Krebs wenig zu tun haben, über, also und ich zum Beispiel Interviews mit Krebspatienten machen, das alles immer sehr, sehr pathetisch ist.
Okay.
Weißt du, wie man?
Ja.
Also das heißt, es hat immer im Hintergrund, als wären im Hintergrund immer Geigengeräusche. Und als würden die Leute dann eher mit so einem so am Ton reden müssen,
ja,
weil
genau.
Sie eben, und das ist eigentlich das, was ich dann wahrnehme, wo, oder wo ich mir vorstellen könnte, dass Angehörige, die noch nie mit dieser Situation zu tun hatten, dann vielleicht auch diese Erwartungshaltung haben, weil die wird ja auch gezeichnet. Also die, ja. Es wird ja auch, also Artikel von Krebspatienten, das sind ja wir die Ausnahme, dass wir die auch bunt gestalten.
Ja, das stimmt.
Oder dass da nicht irgendwie Pastelltöne ständig und überall in jedem Foto sind. Weißt?
Ja, aber das macht uns vielleicht aber auch aus.
Was ist, wenn du einen Angehörigen vor dir sitzen hättest, dessen Frau, sagen wir jetzt einmal, es ist ein Mann und seine Frau ist gerade krank geworden, was würdest du denn dem raten?
Nimm dir Zeit für sie. Frag sie, wie es ihr geht. Ich glaube, dass das Allerwichtigste, wirklich das Allerwichtigste ist, dass man miteinander spricht und dass man dem anderen zuhört. Mhm. Und wenn es mir heute nicht gut geht, dass ich das sagen kann und dass der andere nicht angefressen ist, weil er sie jetzt davor genommen hat, er tät jetzt gern, ich weiß nicht, zum Heiraten gehen. Weil wir sind immer am Mittwoch zum Heiraten gegangen und jetzt kannst du auf einmal nicht mehr zum Heiraten gehen. Ja, weil du die Gerüche nicht vertragst, das Essen will, von dem will ich gar nicht reden. Der Magen sich selbstständig bewegt, von unten nach oben. Die Geräusche, die Leute, die dich vielleicht anschauen, weil du glotzert durch die Gegend gehst. Ich habe das Glück gehabt, das hat eigentlich keinen gestört. Sie haben mich eher gefragt, ob ich Künstlerin bin. Das hat mich recht fasziniert.
Ja, weil du aber, hast deine Brille aufgehabt, ja, hast du da auch
nein,
so eine schwarze Brille.
Weißt du, auf die Idee war ich gar nicht gekommen, ja, muss ich sagen. Also, aber es war für mich nicht relevant, weißt du, dass ich mir gedacht habe, ich bin wirklich vor den Spiegel gestanden und habe mich hinterfragt, für wen würde ich eine Perücke aufsetzen? Und ich bin draufgekommen, für mich nicht. Und dann habe ich mir gedacht, Leilen, ihr seid mir aber wurscht.
Ja, genau. Ich habe es genauso gehandhabt, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe dann eher mal Vorwürfe dafür bekommen, aber ich hab mich vor der Perücke gefürchtet. Vor diesem Moment gefürchtet, wenn sie mir verrutschen könnte und alle sehen würden, dass es eine Lüge ist, wo ich mir denke, bevor ich mit dem Stress, also ich habe das nicht auch noch packt.
Na, und ich glaube, weißt du, ich glaube auch, dass es das Problem ist, dass die wenigsten so eine qualitativ hochwertige hätten, dass man es nicht sehen würde. Ja?
Ja.
Also folgedessen finde ich immer, du siehst von der Weide schon, krank,
ja.
Super. Ja? Wenn du Glotzer trennst, das kann alles sein. Ja?
Ja.
Haarausfall, Krebs.
Mode.
Ja, aber was es war irgendwie total witzig, weil man wirklich gedacht hat, das ist eigentlich, man macht so viel für andere. Und stellt sich dann vielleicht selber ein bisschen hinten an. Und das finde ich auch schlecht. Weißt du, das soll so ein Miteinander sein. Auch in der Partnerschaft, ja. Wo du aber auch einmal, oder nicht einmal, meine ich jetzt nicht einmal, sondern, dass du auch Dinge, die du mit deinem Partner immer gemacht hast, dann auch magst, ja. Und nicht nur, jetzt nimmer mehr magst, weil da könnte vielleicht wer schauen, ja. Ja, lass ihm schauen.
Mhm. Gibt es irgendwas, was Gutes entstanden ist für dich aus der Krebserkrankung?
Du bist du. Was Gutes, was entstanden ist aus meiner Krebserkrankung.
Bin ich die Einzige da?
Nein, aber so eine davon. Weißt du, ich sage immer, ich bedanke mich bei meinem Krebs, immer ganz freundlich und fröhlich, weil ich habe so coole Leute kennengelernt. Ja? Die hätte ich so nicht, im normalen Leben hätte ich die nie kennengelernt. Ich bin in der Früh aufgestanden, bin in die Arbeit gegangen, bin auf die Nacht heimgekommen, habe gekocht, Wäsche gewaschen, Bügel zusammengerammt und bin in den Lin gegangen, in der Früh aufgestanden. Das hat sich wiederholt. Ich habe schon ein tolles Leben gehabt, ich habe viel gemacht, wir sind Urlaub gefahren, Ausflüge, alles. Aber ich hätte nie so coole Leute kennengelernt. Und da sind wirklich so extrem tolle Freundschaften entstanden. Also nicht nur kennenlernen kann man viel. Ja,
die Begegnung unter Krebspatienten ist sehr speziell, gell?
Ja, das finde ich schon.
Ich glaube, du gehst einfach aufgrund von der Krebserkrankung auch mehr in die Tiefe, automatisch. Weil sicher, da geht es um was, oder? Also ich meine, es geht ja plötzlich geht's um die Dinge, die im Leben relevant sind, weil du hast, es geht da ja die, offensichtlich die Zeit aus. Also irgendwer sagt da plötzlich,
das glaub
dein
ich
Leben
auch
ist endlich.
Ja, das glaube ich
und
auch.
Und dann geht es ganz schnell darum, dass du dich auf das konzentrierst, was in deinem endlichen Leben Relevanz hat. Und somit hat alles an Oberflächlichkeit plötzlich überhaupt keinen Platz mehr.
Ja, das ist sicher so. Es ist wichtig, glaube ich, dass man nach vorne schaut. Es ist wichtig, dass man miteinander kommuniziert. Es ist wichtig, dass man seinen Humor nicht verliert. Und was ganz wichtig ist, glaube ich, ist, weißt du, man darf sich anjammern, dann muss es gut sein. Und dann muss man sagen, aber da gehe ich durch. Ja? Weil mein Lebensziel ist es, ich möchte alt werden. Ich möchte meine Enkelkinder aufwachsen sehen. Die Emily wird jetzt 17, steht noch immer. Ich möchte gerne den ersten Freund sehen. Ich möchte gerne auf eine Hochzeit gehen. Weißt du, und ich glaube, man braucht so Wünsche, die einem auch am Weg begleiten. Ja? Weil wenn man keine Wünsche hat, und das hat jetzt nicht nur was mit Krebs zu tun, ja, sondern das ist auch im normalen Leben, ja, ich glaube, dann kannst du Wege auch nicht beschreiten. Weil dann gibt's ja kein Ziel. Denn jedes Ziel hat einen Weg vor sich, ja. Und ich glaube, dass, ganz egal, ob du krank bist oder nicht, oder irgendwie andere Einschnitte in deinem Leben hast, ist, dass man trotzdem, weißt du, ich finde, Leben hat Sinn. Ich lebe so gern, wirklich.
Ja, aber wirklich, von Herzen. Also danach sage ich dir, liebe Christa, noch einmal tausend Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das Gespräch. Es war mir wie immer eine besondere Freude. Und ich habe, wie es zu erwarten war, natürlich auch wieder viel gelernt.
Ich kann es nur zurückgeben. Danke, dass ich dabei sein durfte. Es ist mir immer wieder eine Ehre, mit Kurvenkratzer gemeinsam über Krebs zu sprechen. Danke, Martina. Bis zum nächsten Mal.
In dem Fall auch danke an dich da draußen. Wenn du uns heute das erste Mal zugehört hast, dann sei doch so lieb und abonniere unseren Podcast. So weißt du dann immer gleich Bescheid, wenn eine neue Folge erscheint. Und wenn du noch mehr zu uns wissen möchtest, ausgesprochen gerne, das ist wirklich besonders leicht möglich, weil uns findet man wirklich leicht im Netz. Du findest uns auf allen möglichen Social-Media-Kanälen und wenn dir das zu blöd ist, dann nachher google uns einfach. Die genauen Links findest du abgesehen davon in unserem Podcast-Profil. Wir haben alles schön aufgelistet. Von uns gibt es ein Online-Magazin rund um den Lebensumstand Krebs. Das findet sich auf kurvenkratzer.at. Unser Ziel ist es immer, die Herangehensweise und den Umgang mit dem Leben mit Krebs zu erklären. Darüber hinaus findest du bei uns natürlich auch einen großen Bloggerbereich und auch ganz viele und zahlreiche Patientengeschichten und Interviews. Wir sind Kurvenkratzer. Wir sind der Meinung, egal wie du über Krebs sprichst, Hauptsache du tust es. Mein Name ist Martina und ich sage danke für deine Zeit, danke für dein Zuhören und ich freue mich schon sehr auf unser nächstes Zusammentreffen. Alles Liebe und bleib gesund.